Okay, ich bin gespannt auf alles, was jetzt kommt. Wir haben es ja schon unserem Nachbarn gesagt, gut, dass du da bist, sonst hättest du was verpasst. Herr Jesus, ich danke dir, dass du auch da bist und wir wollen beten um deinen Segen, dass du dein Wort lebendig machst und dass du redest in unser Leben hinein und die Umstände veränderst. Amen.
Amen.
Amen. Ich möchte an der Stelle weitermachen, wo ich aufgehört habe. Da geht noch was. Amen. Ein paar Leute wissen jetzt, warum ich das sage, aber die anderen, ihr kriegt's noch mit. Ich möchte einsteigen mit drei Stellen aus der Bibel, drei Situationen, die ganz unterschiedlich sind. Und die erste fängt im ersten Buch Moses, und zwar im Kapitel 11, Vers 31 und 32. Ich werde die Stellen nicht alle vorlesen, ihr werdet sie hier auch nicht alle sehen. Aber, also ihr könnt zu Hause oder in der Kleingruppe das noch tiefer ausarbeiten. Aber wir wollen nur ganz schnell wie so ein Scheinwerfer draufschauen. Worum geht es? Ich lese es uns mal ganz schnell vor. Da heißt es, da nahm Terach seinen Sohn Abram und Lot, den Sohn seines Sohnes Haran und seine Schwiegertochter Sarai, die Frau seines Sohnes Abram. Okay, jetzt seid ihr alle ausgestiegen. Also irgendjemand hat jemand genommen. Und er führte sie aus Ur in Chaldäa, um ins Land Kanaan zu ziehen. Und sie kamen nach Haran und wohnten dort. Und Terach wurde 250 Jahre alt und starb in Haran. So, was ihr jetzt wissen müsst, es zog jemand aus von Ur. Er wollte nach Kanaan, aber ungefähr bei der Hälfte ist er stehen geblieben, hat sich dort niedergelassen, ist dort gestorben. Und dann in Kapitel 12, 1. Mose 12, Vers 1, dann kommt es, da heißt es, und der Herr sprach zu Abram, das ist der Sohn von Terach, oder ja, der Nachfahre, geh aus deinem Vaterland, von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hauses in ein Land, das ich dir zeigen will. Und dann, wenn man weiterliest, was ihr gerne machen dürft, heißt es, Abram zog los, er nahm alles, was er hatte und er folgte dem Ruf Gottes in sein Leben hinein. Mich hat diese Stelle total bewegt. Hier ist ein Mensch, der sich auf den Weg gemacht hat aus Ur, eine Stadt, mit der wir nichts mehr anfangen können, längst vergessene Zeit, aber es war seine Heimat. Und er macht sich auf den Weg, weil er hatte ein Ziel vor Augen, nämlich nach Kanaan, in ein neues Land zu kommen. Und er bleibt aber auf der Mitte der Strecke irgendwo stehen, lässt sich nieder und wir lesen nur noch, das ist alles, was über ihn steht in der Bibel, dass er dort gestorben ist. Und jetzt kommt aber Gott in das Leben von Abram und er spricht in sein Leben hinein und sagt, hey,
ja, so hört sich Gott nicht an, so, ja, hey.
Gott, er ruft zu Abram, sagt, Abram, geh weiter. Lass alles hinter dir, zieh los in ein Land, was ich dir zeigen werde. Und ihr müsst eins in eurer Bibel unterstreichen, was ich, könnt ihr gelb ummalen, Kugelschreiber drum, was auch immer, ich. Und dieses Ich ist der Herr, unser Gott, an den wir glauben, Jesus Christus. Wenn er ruft, dann lohnt es sich, alles hinter sich zu lassen, sich auf den Weg zu machen und loszuziehen. Und die ganze Live-Church sagt, Amen. Ja, yeah. Okay. Ich habe drei Punkte und ich habe drei, zu jedem Punkt ein Resultat, ein Fazit. Und das erste Fazit zu dieser Bibelstelle ist, wir Menschen tendieren dazu, aufzugeben und uns zufrieden zu geben mit den Umständen unseres Lebens. Und aufgeben ist was sich nie lohnt, was nie gut ist, was nie verheißungsvoll ist. Hier war ein Mensch, der sich auf den Weg gemacht hat und er ist bei der Hälfte liegen geblieben. Man kann nicht sagen, er hat irgendwas falsch gemacht. Sowieso, die Bibel gibt uns viel zu wenig Information, dass wir jetzt über dieses Leben groß was sagen dürften. Aber Fakt ist, Gottes Plan mit diesem Stammbaum, mit dieser Familie war, dass sie nach Kanaan kommen werden. Und alles, was ich heute sage, kannst du nehmen für dein eigenes Leben. Wir können es auch hören als Alive Church, weil ich glaube, dass Gott auch zu uns als Kirche dadurch reden möchte. Also alles, was ich sage, hört es mit beiden Ohren. Aber auch für dein persönliches Leben. Es ist nicht Gottes Plan, dass du aufgibst und dass du stehen bleibst. Sondern Gott hat dich gerufen, er hat einen Plan mit deinem Leben und er möchte, dass du ankommst. Ich weiß nicht, wie dein Land heißt, in das Gott dich führen möchte. Ich weiß, es ist das verheißene Land. Es ist der wir nennen es den Plan Gottes mit deinem Leben. Und vielleicht bist du ganz jung im Glauben, vielleicht kennst du Gott noch gar nicht und kannst mit ihm gar nichts anfangen, bist einfach irgendwie mitgekommen. Vielleicht bist du schon jahrelang Christ, aber ich weiß eins, da wo du herkommst, das ist nicht Gottes Plan, dass du dort bleiben sollst, sondern er hat einen Weg mit deinem Leben und er wünscht sich, dass du ankommst. Das ist schon cool, oder? Also ich find's cool. Und was ist mein Fazit? Wir Menschen tendieren dazu, stehen zu bleiben und aufzugeben. Und ich glaube, an dem Punkt will Jesus in dein Leben heute Abend sprechen. Bleib nicht stehen, gib nicht auf. Mach weiter, lauf weiter. Hör auf den Ruf, den Gott in dein Leben gegeben hat. Abraham, er hatte nur diesen einen Ding. Mach dich auf, zieh los in ein Land, was ich dir zeigen werde. Der wusste noch nicht mal groß, wo es hingeht. Er hatte noch nicht die Verheißungen, die Gott ihm gegeben hat, dass seine Familie, seine Nachfahren die ganze Welt bevölkern werden, wie zahlreich wie die Sterne am Himmel und so weiter. Das alles wusste er noch nicht. Aber er hatte einen Ruf. Geh los, mach dich auf. Und Jesus, ich glaube, manchmal warten wir ja so, dass Gott zu uns redet, aber ich glaube, heute möchte Jesus zu dir reden und dich daran erinnern, an den Ruf, den er in dein Leben gegeben hat, wo er dich gerufen hat. Nicht das, was alles noch kommt, sondern was schon in dein Leben hineingesprochen wurde. Und er will dir sagen, bleib nicht stehen, mach dich auf. Ich wünsche dir, dass Gott noch mehr offenbart, dass du mehr hörst, dass du es klarer sehen kannst. Aber erster Punkt, gib nicht auf. Wir tendieren aufzugeben, Alive Church, wir geben nicht auf, wir gehen weiter. Zweiter Punkt, das Volk Israel in der Wüste. Wir kennen alle, denke ich, so die Geschichte, man hat es irgendwie mal gehört, vielleicht hast du dich schon intensiver damit beschäftigt. Das Volk Israel, bevor es in das Land kam, das ihm verheißen war, und das ist übrigens die Erfüllung von dem, was Gott eigentlich vorhatte mit Abraham. Dann, dass sie wirklich das Land eingenommen haben, alles, das ist ganz am Ende, 4 Bücher später, 4. Mose, Kapitel 14 heißt es, steht das Volk kurz davor, in das Land einzuziehen. 40 Jahre lang waren sie in der Wüste. Eine ganze Generation wurde ausgelöscht wegen ihrem Ungehorsam. Sie durften nicht rein, sie konnten es nur sehen von außen. Sie wussten, Gott hat uns ein Land verheißen. Und jetzt steht die neue Generation da und darf in dieses Land rein. Und was sie machen, das Volk Israel schickt Kundschafter aus. Und in Kapitel 14 hören wir, wie die Kundschafter zurückkommen. Und das ist interessant, in Vers 31 heißt es, aber die Männer, die mit ihm hinaufgezogen waren, sprachen, wir vermögen nicht hinaufzuziehen gegen dieses Volk, denn sie sind uns zu stark. Was können wir unterstreichen? Wir vermögen nicht, gegen sie hinaufzuziehen. Sie sind uns zu stark. Merkt ihr, hört ihr, was man da hört? Ich, meiner, mir, mich, wie, keine Ahnung, da gibt es irgendein Sprichwort. Wir, ich, mir ist es zu stark. Wir haben keine Chance. Und dann heißt es, sie brachten über das Land, das sie erkundet hatten, ein böses Gerücht. Das ist mir im Studium neu aufgefallen. Sie haben ein Gerücht in die Welt gesetzt, weil sie selber sich zu schwach gefühlt haben. Und das Gerücht, was sich rumgesprochen hat im ganzen Volk, ist, das Land, durch das wir gegangen sind, um es zu erkunden, frisst seine Bewohner und alles Volk, das wir darin sahen, sind Leute von großer Länge. Wir sahen dort auch Riesen, Anaks Söhne aus dem Geschlecht der Riesen, und wir waren in unseren Augen wie Heuschrecken und waren es auch in ihren Augen. Es ist nur ein Gerücht, was sie in die Welt setzen. Es ist die Frucht ihrer eigenen Angst. Und weißt du was? Ich glaube, es ist wirklich sogar richtig. Sie selber, sie hatten keine Chance. Sie sind zu klein. Natürlich, sie hatten Schiss davor, sie hatten Angst. Aber manchmal ist es auch einfach die Realität. Wir schaffen es nicht. Sie sind zu schwach für uns. Und jetzt, wir kennen die Geschichte vom Volk Israel. Fakt ist, sie sind reingezogen. Warum? Weil 2 Männer sind aufgestanden und sie haben gesagt, und zwar Josua und Kaleb, wenn der Herr uns gnädig ist, so wird er uns in dieses Land bringen und es uns geben, ein Land, darin Milch und Honig fließt. Diesen Vers, ihr seht ihn, den können wir stehen lassen. Hier sind 2 Männer aufgestanden und haben gesagt, wenn der Herr es uns geben will. Was ist unser Fazit? Wir tendieren dazu, zurück nach Ägypten zu gehen. Wir Menschen tendieren dazu, zurückzugehen, zurückzufallen, wo wir herkommen und uns zurückzuziehen, wenn Herausforderungen kommen. Weißt du, es war eine Lüge, was sie hier erzählt haben. Es war ein Gerücht, dass es alles so schlimm ist. Natürlich waren sie überfordert, aber sie wussten, mit Gott ist alles möglich. Nur keiner hat daran geglaubt. Es standen sogar Leute auf, die gesagt haben, wären wir bloß in Ägypten gewesen. Da ging es uns besser. Es ist eine Lüge. Es ist eine Lüge. Da, wo du herkommst, das Ägypten von diesem Volk, da ging es ihnen nicht besser. Sie waren Sklaven, sie wurden misshandelt, sie sind gestorben dort, sie sind elend zugrunde gegangen in diesem Land, was nicht ihre Bestimmung war. Und das gilt auch für dein Leben. Es ist nicht besser, wo du herkommst. Und manchmal in all unserer Not, in unserem Angst, boah, wir packen es nicht, passiert genau das. Wir Menschen tendieren, zurückzugehen, uns zurückzuziehen. Dort war alles besser. Hätte ich es bloß gelassen. Kennt ihr das? Seid ihr bei mir? Oh, es ist, weißt du was? Manchmal hilft es einem auch, so Erkenntnis einfach zu bekommen oder sich selber im Spiegel zu sehen, weil es nimmt diesen ganzen Mechanismus ein bisschen die Macht über unser Leben. Wenn du das Gefühl hast, oh, ich muss wieder zurück, da war alles besser. Punkt Nummer zwei, wir Menschen tendieren, uns zurückzuziehen. Aber zwei Männer sind aufgestanden und haben gesagt, wenn Gott, wenn der Herr uns gnädig ist, wird er uns dieses Land geben. Und ich spreche das in dein Leben. Weiche nicht zurück, Alive Church, weiche nicht zurück. Liebe Person, die du heute da bist, weiche nicht zurück in deinem eigenen Leben, in deinen Umständen, wo du stehst, in deiner Schwachheit, in deiner Not. Wenn der Herr mit dir ist, wenn Jesus Christus in deinem Leben ist und etwas dir schenken möchte, dann wirst du es bekommen. Wenn er dich verändern möchte und er will dich verändern, es wird sich verändern. Amen. Amen. Nummer drei. Das ist die Stelle von Jesus mit den Jüngern auf dem Berg. In Lukas 9 können wir es lesen. Ein ganz besonderer Moment. Jesus, seine engsten Jünger, sie stehen auf einem Berg und sie haben eine göttliche Begegnung. Übernatürlich, Himmel auf Erden, total fantastisch. So genial, so heilig, so rein, so gewaltig ist Gottes Gegenwart da, dass Petrus sagt, Meister, hier ist es gut für uns, lasst uns drei Hütten bauen, dir eine, Mose eine und Elia eine. Mose, Elia sind dort erschienen und Jesus war da. Es war die Herrlichkeit Gottes, Himmel auf Erden. Und Petrus, er denkt nicht mal nur so, also er denkt ganz menschlich und sagt, es ist so schön hier. Weißt du, Meister, komm, wir bauen dir jetzt drei Hütten und hier bleiben wir. Hier ist es gut. Ich komme gleich zum Fazit. Wir Menschen tendieren dazu, Hütten zu bauen. Und weißt du, alle, die mal ein Häusle gebaut haben, das ist ja, sind ja berühmt dafür als Baden-Württemberger, dass wir scharfe Häusle bauen. Es ist nichts Falsches, Häuser zu bauen. Wir tendieren dazu, aber zufrieden zu sein, uns niederzulassen, festzuhalten an dem, was wir jetzt in der Hand haben. Nur weil es sich gut anfühlt, heißt es nicht, dass das richtig ist, dass der richtige Moment ist, in dem wir für immer bleiben sollen. Was wäre passiert, wenn die da geblieben wären? Dann wären wir alle nicht hier heute in der Live-Church. Wenn sie dort geblieben wären auf diesem Berg, dann wäre es eine gute Nachricht gewesen für ein paar Jünger. Nur für ein paar Jünger. Und wir tendieren dazu, Hütten zu bauen, festzuhalten, zufrieden zu sein. Ich nenne es mal eine falsche Zufriedenheit. Gib dich nicht zufrieden mit dem, was du hast. Und es ist genial. Also das Leben von den Jüngern, für mich ist total inspirierend, weil das waren Menschen, die Bibel ist ganz ehrlich. Sie erzählt uns von Höhen und Tiefen und von ihrer Menschlichkeit, von ihren Fehlern, Charakterdefizite, Schwächen. Jesus selbst sagt zu ihm, Satan, weiche hinter mir. Er schleift jahrelang an diesen Jüngern, um sie irgendwie vorzubereiten auf das, was Gott mit ihnen vorhat, wenn Jesus weg sein wird. Und dann, wenn man schaut, was daraus geworden ist, wie in allen Umständen sie Gemeinde gebaut haben. Ich finde es gewaltig. Jesus hat einen größeren Plan für dein Leben und für mein Leben und für uns als Church, als wir es uns vorstellen können. Kannst du es glauben? Ich sag's nochmal. Jesus hat einen größeren Plan für dein Leben, für mein Leben, für uns als ganze Church, als wir es uns vorstellen können. Wenn die Jünger da geblieben wären, die Welt hätte das Evangelium nicht gehört. Aber dadurch haben Milliarden Menschen haben die gute Nachricht gehört. Viele von ihnen sind dafür gestorben sogar. Glaub mir, fürs Evangelium zu sterben zu müssen, sein Leben dafür zu lassen oder wichtige Dinge im Leben zu opfern, weil für Gottes Plan, das ist kein Spaß. Ich kann es verstehen, es war wirklich schöner, auf diesem Berg zu bleiben. Aber dann spricht Gott in diesem Moment zu diesen ganzen Jüngern, Jesus und alle, die da sind. Und er sagt, dies ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Und Jesus, er hat gesagt, nein, keine Hütten, runter vom Berg. Sei nicht zufrieden mit dem, was du hast, so schön wie es auch ist, es gibt mehr für dich. Und Jesus, er ruft uns runter vom Berg. Und es gibt Gedanken, die uns hier zurückhalten können, falsche Gedanken. Und zwar, hier, Petrus, er sagt, hier ist es gut für uns. Das sind die gleichen Worte, dieses fette uns, das haben wir schon gehört bei Mose, wo es heißt, sie sind uns zu stark. Hier heißt es, es ist gut für uns. Wenn wir an uns denken, es tut mir gut, das kann ich in falscher Zufriedenheit auch lassen. Weil Gottes Plan für dein Leben ist größer, als du dir das vorstellen kannst. Es tut mir gut. Es muss so bleiben, wie es ist. Wenn wir an einen kleinen Gott glauben, dann müssen wir an dem festhalten, was wir haben. Das bisschen, was du hast. Aber ich glaube an einen großen Gott. Amen. Und ein großer Gott, wenn du an einen großen Gott glaubst, dann darfst du die Hände aufmachen, weil du weißt, er hat mehr, als du jetzt schon hast. Wenn du die Hand zu hast, was kannst du bekommen? Wenn du die Hand aufmachst, was wirst du noch bekommen? Du brauchst nicht festhalten an dem, was du hast. Du darfst es sogar weggeben. Du darfst sogar austeilen, verschwenderisch damit sein, mit allem, was du von Jesus empfängst. Wir haben gerade eine Reihe, auch im Alive College, über den Segen des Gebens im finanziellen Bereich. Wir dürfen geben, weil wir an einen großen Gott glauben und er versorgt uns. Und indem wir es austeilen, wir glauben an Ernte, an Multiplikation. Wir müssen nicht festhalten. Auch in deinem eigenen Leben, wenn wir Beziehungen bauen zu Menschen, wenn wir uns in Menschen investieren, du brauchst nicht festhalten, du musst nicht nur auf dich schauen, du musst nicht nur gucken, was dir was bringt, sondern darfst dich verschwenden, dass die Menschen dienen, dass dich hingeben, weil du weißt, wir haben einen großen Gott, der mehr uns gibt, der es ersetzen wird, der es multipliziert, was wir investieren, in allen Lebensbereichen. Ich bin einfach gespannt, ich möchte sehen für uns als Church und deswegen bin ich hier, was alles noch geht. Amen. Da geht noch was. Ich möchte sehen, was Gott mit uns hier vorhat. Ich träume von einer Live-Church, die nicht zu übersehen ist. In Durlach, wo Sonntagabend, man kann es nicht übersehen, weil man sieht, hier irgendwas passiert. Irgendwelche Leute, sie bewegen sich in eine Richtung und da irgendwo muss was ganz Wichtiges passieren. Hier ist es ist nicht zu übersehen. Hier ist eine Kirche, die lebt und die seine Stadt verändert. Amen. Wuhu. Aber es hat zwei Seiten. Dieser große Plan gilt auch für dein Leben. Wir können laut und gerne klatschen für eine Church, aber eine große Church lebt von großartigen Menschen, die sich gebrauchen lassen. Und ich glaube auch, dass Gott mit deinem Leben mehr vorhat, als du dir vorstellen kannst. Und dass es Zeit ist, dass du aufstehst, dass du entdeckst, was Gottes Plan für dein Leben ist, dass du dich aktivieren lässt, dass du dich hingibst, dass du nicht aufgibst und stehen bleibst auf der Hälfte deines Weges. Ich wünsche dir, dass du nicht zurückgehst, wo du herkommst, dass du nicht zurückfällst und dich in Träumen einfach festhältst, wie schön es damals war, was du alles erlebt hast, sondern dass du entdeckst, was Gott Neues für dich hast. Und ich wünsche dir, dass du nicht in falscher Zufriedenheit stehen bleibst einfach und das festhältst, krampfhaft und verpasst, was Gott dir alles Neues schenken will. Ich habe zwei kurze Geschichten, mit denen möchte ich zum Ende kommen. Die Band kann auch schon mal nach vorne kommen. Ich hab ein Fahrrad und ich wurde ab und zu mal auf dieses Fahrrad angesprochen, weil das Fahrrad hat eine Besonderheit, die nicht ganz so gewöhnlich ist. An diesem Fahrrad sind besondere Pedale dran. Die sehen total komisch aus. Sie sind überhaupt nicht zweckmäßig. Sie sind nur sehr klein, haben eine ganz kleine Trittfläche und da ist eine Mechanik drauf. Aber diese Mechanik, sie funktioniert nur, wenn du den passenden Schuh auch dazu hast. Und jetzt ist mir es oft vorgekommen, also was heißt oft, ich will nicht übertreiben, aber tatsächlich schon ein, zwei Mal sind Leute auf mich zugekommen, hey Heiko, ich habe dein Fahrrad gesehen und so, ist alles gut. Aber eine Frage habe ich, warum hast du so ein komisches Pedal? Damit kann man doch nicht fahren. Und was die Person nicht wusste ist, das ist ein spezielles Pedal, mit dem man, wenn man sportlich Fahrrad fährt, und jetzt nicht lachen, es gab Zeiten, wo ich sportlich Fahrrad gefahren bin. Und zwar, da war ich einmal die Woche, war ich damit unterwegs. Und dann lohnt es sich, so ein Pedal zu haben. Ich habe den passenden Schuh daheim. Und wenn du dann reinklickst, dann hast du, du kannst richtig treten. In jedem Moment bist du verbunden mit diesem Pedal, mit dem Fahrrad. Und die ganze Beschleunigung, die du aufbringen kannst, geht nach vorne. Und ich habe mir tatsächlich schon ein paar Mal so überlegt, hey, sollte ich vielleicht dieses Pedal wechseln? Früher hat es überhaupt keinen Sinn gemacht, weil ich war einmal die Woche war ich Radfahren. Und es wäre blöd gewesen, dann immer wieder jede Woche dieses Pedal zu wechseln. Und so habe ich es dran gelassen, weil es war wichtiger, dieses Pedal zu haben für meinen Sport, wie für die paar Meter, die ich so hin und her gefahren bin. Aber heute mache ich im Moment keinen Sport mit diesem Rad. Aber ich habe noch dieses Pedal da drauf. Und ich habe mich gefragt, sollte ich vielleicht dieses Pedal wechseln? Aber ich habe mir gesagt, nein, ich mache es nicht. Weil es wird ein Tag kommen, wo ich wieder Fahrrad fahre, wo ich sportlich dieses Rad benutzen werde. Danke für dieses Amen. Eine Person glaubt daran. Und ich glaube, es ist ein Bild für unser geistliches Leben. Du hast in deinem Leben Bereiche wie mein Pedal. Das sind Dinge, die kommen aus einer Zeit, wo du noch voll gebrannt hast. Wo du voll Jesus nachgefolgt bist. Und es ist da noch an Ort und Stelle und du hast es noch nicht weggenommen. Und ich sage dir eins, nimm es nicht weg. Es wird Zeit, dass du wieder neu einsteigst. Und vielleicht ist es heute der Moment, vielleicht brauchst du noch 2, 3 Tage, vielleicht noch eine Woche, vielleicht ist es ein halbes Jahr, aber der Moment wird kommen, wo du dieses Pedal brauchst, was auch immer es ist in deinem Leben. Und ich weiß, Jesus, er ruft dich neu zu glauben, dass du wieder neu aktiviert wirst. Das Volk Israel, diese neue Generation, die 40 Jahre in der Wüste aufgewachsen war, die haben sich gefragt, warum können wir nicht uns Häuser bauen? Alle Menschen leben in Häusern, aber wir müssen in Zelten wohnen. Wir bewegen uns hier im Kreis. Warum können wir nicht wie jedes andere Volk richtig irgendwie was Ordentliches machen? Aber da waren Menschen da, die gesagt haben, halt, wir sind berufen. Unsere Bestimmung ist, dass wir in ein Land ziehen werden. Deine Bestimmung ist es, dass du für was Größeres dienst. Nicht, dass du 60, 70, 80, 90 Jahre hier lebst und einfach vor dich hinlebst, sondern Jesus hat eine größere Bestimmung für dein Leben. Eine übernatürliche, eine geistliche Berufung, Bestimmung für dein Leben.